Thema.
Auf der Couch, Dan Baune, Lost Sanctuary, Devil's Train.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 130. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Ihr habt es in der Anmoderation gehört, es geht mal wieder um das Thema auf der Couch. Heißt also, ich habe jemanden aus der weiten Welt des Heavy Metal, der sich auf die Couch setzt und ein bisschen mehr über sich und seine eigene Person sprechen möchte, als nur über seine Musik. Und zwar ist es Dan Baune, unter anderem von Lost Sanctuary und Devil's Train. Einen wunderschönen guten Abend, Dan. Geht es dir gut?
Einen wunderschönen guten Abend, Markus. Ja, mir geht's bestens. Danke. Es ist schön, wieder hier zu sein und wieder eingeladen zu werden. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit dir. Und ja, 130 Folgen, da hast du ja schon einiges erlebt, oder?
Das ist richtig. Ich habe schon einiges erlebt. Schöne Dinge, weniger schöne Dinge. Und das ist ein bisschen so eine surreale Erfahrung immer noch, weil eigentlich war das Ganze mehr so eine Spaßaktion.
Ja.
Und ich gehe davon aus, das verbindet uns beide. Ich bin dann so ein Mensch, ich mache Sachen entweder ganz oder gar nicht. Also, ne? Ja, du warst schon mal hier. Das war Folge 85 und ist fast schon wieder ein Jahr her. Unglaublich,
verrückt,
oder?
Ne? Wie schnell die Zeit fliegt. Ja, ja, guck, ne?
Und heute sitzt du also auf der Couch. Heißt, du möchtest gerne oder ich würde gerne, dass du uns ein bisschen mehr zu deiner Person erzählst. Und ich hätte gedacht, wir machen das diesmal ein bisschen anders. Wir starten mit einer Runde entweder oder, um dich ein bisschen besser kennenzulernen.
Interessant.
Und jetzt nicht hier, keine Ahnung, ne, Brokkoli oder Blumenkohl oder so, sondern schon
gespannt.
In der Regel in Bezug auf Musik soll es sein.
Okay.
Bist du bereit dafür?
Hit me. Ja, ich bin bereit.
Okay, ich nenne dir zwei Alternativen und du sagst, wofür du dich entscheidest. Und wenn du magst, kannst du auch ausführen, warum.
Okay.
Das Erste, das ist so eine Grundsatzsache für viele Leute. Iron Maiden oder Judas Priest?
Oh Mann, da geht's ja schon wieder schwer los, ne? Ich bin
ja,
Riesenfan
klar.
Von beiden. Ich muss Maiden sagen. Punkt. So. Aber ich liebe natürlich beide Bands. Ne?
Wäre auch meine Antwort. Ich würde Maiden immer den Vorzug geben.
Schwierig.
Ganz im Ernst.
Schwierig. Ja.
Jetzt geht's weiter mit AC/DC. Ein Thema für dich?
Ja, kann man so sagen.
Okay, dann auch wieder eher eine Grundsatzfrage. Bon Scott oder Brian Johnson?
Ich bin tatsächlich eher so ein Brian Johnson-Mensch, muss ich gestehen. Ich weiß, da gibt's viele Puristen so, ne? Aber ich sag mal, weil du sagtest, ist das Thema für dich? Ja, also AC/DC kam ganz früh in mein Leben, glaube ich. Und halt so die Platten, die mich im prägsamen Alter erreicht haben, waren eben damals aktuellere Platten. Und das waren halt Brian Johnson-Platten so. Und das sind halt die Sachen, die ein Leben lang irgendwie bei einem hängen bleiben. Und deswegen ist das meine Antwort. Punkt.
Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das, was jetzt kommt, überhaupt ein Thema für dich ist. Für mich ist es ein total wichtiges Thema, aber die meisten Leute, die ich das gefragt habe, die sagen immer, boah, keine Ahnung. Und zwar, erstmal, sagt dir der Name Kim Bendix-Petersen etwas?
Nein.
Okay, vielleicht kannst du die Frage dann tatsächlich nicht beantworten, denn sie
mal
wäre
gucken.
Merciful Fate oder King Diamond?
Ach Mann. Schwierig. Nein, ich muss wirklich eine Bildungslücke gestehen da, weil ich mit seiner Stimme immer so wenig anfangen konnte, dass ich, obwohl die Musik mir, glaube ich, sehr zusagt, nicht viel von der Diskografie von sowohl als auch gehört habe, sozusagen. Ne? Ich sag mal so, eine Bekannte von mir, die Becky, spielt bei Merciful Fate jetzt Bass, also sag ich Merciful Fate, aber nur wegen dieser Verbindung, sozusagen. Ne?
Ja. Okay. Vielleicht wäre das andere was für dich gewesen, was ich als Alternativfrage hier stehen habe.
Okay.
Slayer oder Creator?
Oh. Ja, also ich bin bei Creator, so, ne? Klar, Slayer haben absoluten Kultstatus und ihre Berechtigung und haben auch geile Alben, aber ich mag Creator vor allen Dingen, glaube ich, weil sie sich weiterentwickelt haben und weil sie auch mitunter kommerziellere Sachen gemacht haben und eben so eine Mischung angestrebt haben und auch eben wegen dem Werdegang und wegen, wegen der Historie in Deutschland und sowas. Also Creator ist mir auch nah am Herzen, muss ich sagen. Kannst du jetzt aussuchen, welche Frage du davon, welche also, du nehmen okay. willst oder ob du beide nimmst, ja.
Wir lassen einfach mal beide für den,
ja,
für die Authentizität, nur damit ich dieses Wort mal sagen kann.
Für die Completionists da draußen oder so, ja.
Aber bei der Frage hast du garantiert eine Antwort, wenn du Musik konsumierst, CD oder LP?
Oh, also ich höre gerne LP, aber ich habe sehr spät damit angefangen. Ich sammle so ein bisschen und sowas, aber würde mich jetzt nicht als großen Sammler oder Connoisseur darstellen, obwohl ich natürlich das Erlebnis mag, da zu sitzen und eine ganze Platte oder mindestens eine Seite zu hören und halt nichts anderes zu machen. So. Aber ich muss sagen, ich bin halt Generation CD und ich bin immer noch ein großer CD-Liebhaber und habe eine große Sammlung, höre viel CD im Auto und so. Also auf jeden Fall CD für mich.
Geht mir genauso und ich finde es echt cool, dass du CDs im Auto hörst, weil die meisten Leute gucken einen verständnislos an, wenn man irgendwie eine CD ins Autoradio packen kann.
Bei mir ist eher so, die Leute steigen ins Auto und sagen so, oh cool, was ist das denn? So die jüngeren Leute, weißt du, die manchmal Aushilfe spielen bei der Band oder sowas, die sind so, Alter, das habe ich noch seit 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen, so ein Ding. Und voll witzig. Also, und wir freuen uns immer daran. Und es ist halt, ja, irgendwie ein anderes Erlebnis. Ich höre auch gerne Playlists mittlerweile, muss ich gestehen. Ich bin ein großer Albummensch immer noch. Ich höre gerne ein Album von vorne bis hinten oder auch zwei- oder dreimal. Aber ich habe auch überhaupt nichts gegen eine schöne Playlist auf dem Streaming-Service eurer Wahl.
Sehr schön gesagt. Jetzt für dich als Konzertbesucher, gehst du lieber auf ein Clubkonzert oder in eine Stadion- oder Arenenshow?
Ach Mann, also tatsächlich muss ich sagen, ich gehe einfach vom Ambiente her, gehe ich lieber auf eine Clubshow. Ich mag diese Nähe, ich mag den Vibe, ich mag das Ambiente, ich mag auch den Sound im Vergleich zu, ne? So Stadion-Gigs, wo du halt nur Matsch und Reflexionen hörst und sowas. Natürlich siehst du wahrscheinlich deine Lieblingsartists, zumindest die großen, nie in einem Club, sondern immer nur in größeren Läden oder sowas. Oder eben draußen oder so. Und das ist natürlich der andere Faktor. Ne? Du kannst, keine Ahnung, Maiden halt nicht im Club sehen, außer sie machen vielleicht mal wieder so ein Secret-Ding oder sowas. Und du kriegst irgendwie Wind davon. Aber das ist halt wirklich das Einzige, was gegen den Club spricht für mich. Eigentlich ist Club wirklich das, was ich am liebsten mag.
Ja, kann ich voll nachempfinden und ich würde es auch immer genauso beantworten. Also,
echt, ne? Interessant.
Wie du eben sagst, Maiden wirst du nicht oder auch Judas Priest wirst du nicht in einem Club sehen und von daher, aber
die Frage ist auch immer so, wo hört Club auf? Ne? So, also irgendwie so Markthalle Hamburg, 1000er, 2000er Läden, ist das noch ein Club? Ist das, ne? Also, und ich gehe gerne auf Festivals, versteht mich nicht falsch. Ich mag das auch total gerne im Zelt oder eben die Freilichtbühne und sowas. Aber ja, eben so diese ganz großen Dinger. Weißt du, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nimm mal hier meine Frau, großer Rammstein-Fan, dann fahren wir da ins Volksparkstadion nach Hamburg oder was und gucken uns das an, in 150. Reihe oder was. Aber da muss ich ehrlich gesagt gestehen, da sitze ich lieber zu Hause auf der Couch, gemütlich, mit meinem Bier und meinem Popcorn oder was auch immer und gucke mir die DVD an, wo ich wirklich alles sehen kann, alles gut höre und sowas. Anstatt mir halt so Fliegen im Weltall irgendwie anzugucken. Auch ja, wenn das Feuer toll ist und so weiter und so fort. Und man die Songs mitsingt. Aber ja, ich bin auch nicht so ein Mensch für so Riesenansammlungen. So dieses Stadion-Ding. Weißt du, so Fußballspiele oder sowas. Oder halt dieses Gedränge auf irgendwelchen Märkten oder sowas. Das muss ich nicht immer haben. Oder muss ich eigentlich nie haben. So. Und genau so geht's mir auch. Weißt du, bei Festivals geht's mir auch so. Sorry, jetzt schweife ich ab, aber ich bin eher so ein Fan von dieser Größe, 10, 15, 20.000 Leute, vielleicht 25. Aber so dieses Wacken, Rock am Ring, Graspop-Ding, das ist mir zu groß und zu viel anderes drumherum. Dann wird es immer kommerziell und dann geht es nicht mehr so um die Musik und du hast die ganzen weiten Wege. Und vielleicht ist es klar, es ist schön, wenn du, keine Ahnung, 18 bist und Leute kennenlernst oder sowas. Aber ich bin halt keine 18 mehr. Man ist in einem anderen Stadium und da mag ich es halt ein bisschen gediegener vielleicht mittlerweile. Ne?
Und du hast eben schon so schön was vom Kommerziell erzählt. Mm. Es geht jetzt um Kommerzpunk und die deutsche Grundsatzfrage, die Toten Hosen oder die Ärzte?
Ach, das ist witzig, ne? Ich glaube, ich sag Tote Hosen.
Okay.
Aber einfach nur, weil sie mir bis dato auch immer noch authentischer vorkommen und weniger kommerziell vorkommen, glaube ich. Klar, sie hatten so ihre Hits und sowas, aber ich glaube, trotz ihrer Größe sind die gefühlt immer noch am Boden geblieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei den Ärzten nicht so ist, ne? Aber die Ärzte sind auf jeden Fall, zumindest zu ihrer Zeit vor 20 Jahren oder was auch immer, zu Popstars, Rockstars, wie auch immer du das nennen willst, mutiert, ob gewollt oder nicht. Aber das ist eben, das ist so deren Status. Ich glaube, das ist auch immer schwer wegzudenken. Und klar, ich mag die Sachen auch. Die haben auch immer viel Witz und sowas. Vielleicht mag ich die Hosen auch eher, weil es ein bisschen ernster ist. Einfach. Ich mag den Witz bei den Ärzten schon. Aber es ist immer, ich finde es immer schwer, Musik ernst zu nehmen, die so viel Humor hat. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Was manche Leute auch, glaube ich, nicht verstehen. Ne? Da habe ich dann auch manchmal so meine Probleme so mit Devin Townsend oder sowas, wo ich die Mucke eigentlich super geil finde, aber immer so dieses Alberne, da kann ich irgendwie nicht drüber hinweg. Für mich ist Musik halt irgendwie so wichtig, irgendwie gefühlt. Und die Emotionen, die das Ganze ausdrückt und hilft zu verarbeiten und sowas, dass ich irgendwie keinen Platz für dieses Alberne darin sehe. Deswegen, ich kann mir auch so eine Band wie Callboy oder sowas, kann ich mir beileibe nicht geben, nicht anhören, nicht angucken. Ne? Da gibt es ja in der Richtung gibt es ja jetzt mittlerweile mehrere, muss ich jetzt nicht nennen, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht für mich so.
Okay. Mhm. Jetzt geht's tatsächlich um dich und die Band, wenn du live auftrittst. Mit Klick oder ohne?
Interessant, ne? Es kommt auf die Band an, ne? Ich bin tatsächlich großer Verfechter von zumindest bei Lost Sanctuary ist es so und bei Devil's Train, also so meinen zwei Hauptbabys, sag ich mal so, da spielen wir live, ne? Da spielen wir alles live und ja, versuchen so ein bisschen einfach die Anti-Backing-Track-Band zu sein, ne? Es ist immer witzig, wir vor allen Dingen, wenn wir auf Festivals spielen oder sowas, dann versuchen wir mal zu gucken, wie viele andere Bands eigentlich auch noch so agieren, weil man sich ja wirklich manchmal wie Dinosaurier vorkommt, wenn man das macht, so, ne? Aber ich weiß auch nicht. Wir haben immer den Eindruck, dass die Menschen was Menschliches sehen möchten und nicht wollen, dass die Show jeden Abend gleich ist. Und klar, man kann wenn alles mit Klick ist und mit Sequenz, kann man optisch mit den Leinwänden und mit anderen Sachen kann man so viel machen. Wir mögen halt immer so diesen Vibe, dass man sich nicht verstecken muss hinter irgendwelchen Kostümen, hinter irgendeiner verrückten Show, hinter dem ganzen Brimbamborium, sondern wir mögen halt dieses Metallica in den 90ern, Pantera in den 90ern, diese ganzen Sachen, wo es einfach vier Typen in Shorts sind, gefühlt, die einfach mit ihrer persönlichen Energie auf diese Bühne gehen und einfach den Laden zerlegen. Und das versuchen wir halt auf unsere Art und Weise irgendwie auch, ohne das nachzumachen jetzt oder sowas, ne? Aber wir mögen halt diese Ästhetik und wir mögen so halt auch musikalisch zu agieren. Und ich glaube, das ist für die Leute, vor allen Dingen die Leute, die öfter kommen und uns sehen, ist das auf jeden Fall interessanter als immer das gleiche Tempo, als immer die gleichen Samples, die im Hintergrund irgendwie abgefeuert werden. Und ja, das ist, wir versuchen da so einen Gegentrend, ich will nicht sagen zu starten, aber oder zumindest mitzumachen und etwas zu vergrößern.
Sehr gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich dann jetzt nach dieser Ausführung bei der nächsten Frage die richtige Prognose für deine Antwort habe.
Okay. Erzähl.
Hammerfall oder Rhapsody?
Ja, es ist wieder so ein Ding, ne? Vor allen Dingen in meiner Jugend mochte ich beide wirklich sehr gern. Ich muss aber Hammerfall sagen, tatsächlich. Einfach emotional. Ne? Die hat mir oder bedeutet mir immer noch mehr, diese Band, als Rhapsody. Rhapsody war für mich mal so ein Ausflug, sag ich mal so. Aber ich habe jetzt, glaube ich, ewig kein Rhapsody mehr gehört. Und wenn ich was höre, dann ja eben auch was aus meiner Jugend. Ein Schwank aus meiner Jugend, so Dawn of Victory oder so. Aber Hammerfall kann ich halt eigentlich die ganze Diskografie mir zu Gemüte führen und habe immer Spaß dabei. So. Und live auch. Live machen die auch Spaß, ja.
Und damit sind wir bei der letzten von den Entweder-Oder-Fragen angekommen. Und wenn wir mit so einer Grundsatzsache begonnen haben, endet es auch mit einer echten Metal-Grundsatzsache.
Okay.
Metallica oder Megadeth?
Oh, ich bin bei Metallica tatsächlich. Ja, ich muss gestehen. Ich bin einer von denen, der sagt immer, oh, warum entweder oder, ich finde beide geil. Ich finde auch beide geil, aber ja, Metallica hat einfach auch wieder, ne, zu meiner Findungszeit irgendwie hat sehr viel beigetragen zu dem, was musikalisch später aus mir geworden ist, glaube ich. Und ja, ich finde auch hat, obwohl natürlich schwache Alben dazwischen waren, hat im Durchschnitt einen höheren Standard gefahren als Megadeth. Ich bin großer Megadeth-Fan auch, aber halt vor allen Dingen so diese 90er, frühe 2000er Marty Friedman-Sachen und sowas und ein paar von den frühen Sachen. So die letzten paar Sachen waren okay so, aber es hat mich jetzt nicht abgeholt. Es war mir alles so ein bisschen zu plastisch und es muss mich halt irgendwie musikalisch abholen, weil seine Stimme natürlich mich nicht so abholt, sag ich mal so. Das ist eher so ein Faktor, wo man sagt, da sehe ich drüber hinweg, um halt die Musik zu genießen. Aber auch da, ich bin ein großer Fan von Hetfields Stimme und eben nicht von Daves Stimme. So. Und daran scheitert es dann auch vielleicht. So.
Der ewige Streitpunkt, ne? Dave Mustaine und seine Mickey-Maus-Stimme.
Ja, genau. Ne? Aber hey, wenn er es durchziehen kann, ne, dann kann ich es auch, sag ich mal so. Wenn er eine Karriere draus machen kann. Nein, er ist ja wirklich nicht so schlimm. Und manchmal fragt man sich auch, was einen daran stört, so auf subjektiver Ebene, weil man kann es ja nicht so wirklich sagen irgendwie. Und die Texte sind ganz cool und sowas, aber ich glaube, es ist vielleicht auch mehr so ein persönliches Ding, dass man halt weiß, dass Metallica einfach auch noch zumindest die drei Typen von früher sind und dass die relativ auf Augenhöhe miteinander umgehen, dass die alle so ihre Stärken und Schwächen haben, aber dass die halt irgendwie als Einheit, als Familie, als was auch immer funktionieren. Und du weißt halt, bei Megadeth ist es halt Dave Mustaine und seine eingekauften Jungs da. Und ja, halt die ganze Negativität und sowas, die der Mann so lange ausgestrahlt hat, das ist mir auch so ein bisschen zuwider, muss ich sagen. Ich bin da etwas anders gepolt, so, ne? Da kann die Musik noch so gut sein, aber ich glaube nicht, dass wir Freunde werden würden, der David und ich.
Ne? Ja, spannende Frage. Ja. Dave Mustaine ist ja nicht unbedingt bekannt für seine große Menschen- oder Nächstenliebe, ne? Also von daher,
ja.
Ich weiß schon, was du meinst.
Ja, ja.
So, jetzt aber genug von entweder oder. Es geht jetzt mal ans Eingemachte, obwohl das ist ein bisschen übertrieben, denn die erste Frage ist jetzt natürlich relativ harmlos. Wo wurdest du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Ich wurde hier geboren. Also ich bin ja jetzt wieder in Norddeutschland ansässig sozusagen und ich bin in Rothenburg an der Wümme bin ich geboren. Das ist ein kleines Städtchen, so auf halber Strecke zwischen Bremen und Hamburg und bin auch hier auf dem Lande sozusagen aufgewachsen oder zumindest habe ich hier gewohnt. Meine Eltern haben aber beide in der Stadt in Bremen gearbeitet. Insofern bin ich in Bremen immer zur Schule gegangen, auch zur Kita, zum Hort und habe da sozusagen so mein soziales Leben gehabt und eben auch habe da angefangen, Musik zu machen und in Bands zu spielen und sowas. Ich war also immer in Proberäumen und Konzerten und sowas, war ich immer in Bremen unterwegs zu meiner Jugend.
Und wenn du jetzt an diese Zeit so zurückdenkst, was ist die positivste und die negativste Erinnerung an deine Kindheit und oder Jugend?
Interessant, ne? Positivste, also ich habe wirklich, ich glaube, ich bin auch auf jeden Fall einer von den Leuten, der sagen kann, ich kann wirklich nicht meckern. Also meine Kindheit war nicht schlecht bei allen Standards gesagt sozusagen. Ne? Es ging uns gut, es ging uns finanziell relativ gut. Wir hatten immer Essen, es war kein Krieg und so weiter und so fort. Nicht? Also ich sehe das ja immer im großen Ganzen sozusagen. Ne? Es war natürlich, es gab in Bremen zu meiner Jugend, es gab halt auch soziale Brennpunkte und sowas und es war nicht immer besonders safe, sag ich mal, alleine als Jugendlicher oder als junger Mensch, da durch die Stadt zu laufen oder sowas. Aber ich glaube, das ist in allen Städten so. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Utopien gibt, die man sich irgendwie hätte aussuchen können oder sowas. Ne? Ich überlege gerade so ein bisschen, worauf du eigentlich hinaus möchtest. Ne? Also ich glaube, so was, wenn ich jetzt an Musikszene denke, was ja so ein bisschen später kam, also so im jugendlichen Alter, das Schöne in Bremen war, glaube ich, Bremen war klein genug. Was hat es damals gehabt? 300.000 Einwohner, 350.000 vielleicht. Bremen war irgendwie klein genug, dass es so dieses Klickige, diese Snobberei im Metal oder in der alternativen Szene allgemein gab es nicht. Es gab nicht so viele von uns. Also alle, die irgendwie keine Popper waren, alle, die irgendwie links vom Mainstream agiert haben, egal ob es jetzt Punks oder Goths, ne, oder Gruftis, wie man damals gesagt hat, waren oder eben Hippies, Rocker, Mettler, sonst was. Die haben irgendwie alle miteinander gekonnt. Und wir haben, wenn wir sozial irgendwie was gemacht haben oder keine Ahnung, man hat sich am See getroffen zum Grillen und Bier trinken und ein bisschen Mucke hören oder sowas, dann war das so ein gemischter Haufen, weißt du? Und das im Rückblick finde ich das super schön. Ich glaube, das ist auch viel verloren gegangen, auch vor allen Dingen natürlich dadurch, dass man das ersetzt hat mit irgendwelchen Online-Gemeinschaften, wo wirklich alle in derselben Bubble sind und dieselben Sachen mögen und derselben Einstellung sind und sowas. Also ich mochte so dieses große Breite und habe, glaube ich, auch viel dadurch gelernt und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen so mein bunter Geschmack, sag ich mal so, was Leute angeht, aber was eben vor allen Dingen auch Musik und sowas angeht. Ne? Und negative Erinnerungen, ja, ist schwierig. Ne? Also ich glaube, wenn du sozusagen darauf hinaus willst, warum ich sozusagen unüblicherweise vielleicht beim Heavy Metal gelandet bin oder bei aggressiverer Musik oder sowas. Ich glaube, weißt du, ich war vielleicht auch so ein typisches Kind meiner Generation, wo wir relativ frei von irgendwelchen Dogmen und sowas erzogen worden sind. Weißt du, meine Eltern waren zumindest später in meinem Leben, mein Vater war immer Atheist und meine Mutter war halt, ist katholisch groß geworden und ist mittlerweile auch Atheistin. Aber ich glaube, als ich ganz klein war, war da noch, sie war halt Katholikin und da wurde noch gebetet und sowas. Und ich glaube aber so kulturell kommt damit auch viel Stigma mit und viel so Scham, die einem irgendwie eingetrichtert wird. Und ich war halt so ein sehr behütetes Kind, glaube ich. So, ne? Meine Mutter hat mich vor sehr vielen Sachen immer beschützt und sowas. Und deswegen war ich wahrscheinlich, deswegen weiß ich nicht, aber es hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich nicht besonders selbstbewusst war als Kind oder als junger Mann dann später auch. Ne? Und mit viel Angst und Stress, sag ich mal so, durchs Leben gegangen bin. Ich glaube, das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist dann auch, dass, glaube ich, wenn man so wie meine Mutter so in diesem Dogma groß wird, dann gibt's ja auch Emotionen, die du nicht zeigen darfst. So, ne? Dazu gehören jetzt, sage ich mal, allgemein die negativen Emotionen. Weißt du, was ich meine? Also so Sachen wie Wut, so Sachen wie Hass und sowas, das vergräbt man ganz tief unten, das darf man nicht rauslassen. Und wenn es mal rausplatzt, dann ist einem das peinlich und dann schämt man sich. Und so bin ich halt so ein bisschen erzogen worden damals. Ne? Oldschool, kann man sagen. Und ich glaube, allgemein gesagt, ich bin jetzt kein Soziologe oder so und auch kein Psychologe, aber ich glaube, viele Leute, die ihren Weg zur harten Musik finden, kommen aus so einem Haushalt, wo es eben sehr schwer gewesen ist oder vielleicht immer noch ist, über negative Emotionen zu sprechen oder vor allen Dingen über Wut und Angst und Hass und sowas zu sprechen oder diese Emotionen rauszulassen. Und die Musik gibt einem halt irgendwie eine Plattform, wo diese Emotionen rauskommen dürfen und verarbeitet werden dürfen, sowohl beim Hören, Konsumieren, als auch beim Machen vor allen Dingen. Ne? Und ich glaube, für mich ist Musik deshalb so ein großer Faktor in jungen Jahren gewesen und hat mich, ich will nicht sagen gerettet oder sowas Schleimiges, ne? Aber hat auf jeden Fall sehr zu meiner Heilung beigetragen, sagen wir jetzt mal. Auch großkotzig, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also damit,
absolut, klar.
Da versuche ich mal so einen Abschluss zu finden zu meinem Gefasel. Aber vielleicht macht das Sinn, ne? Für die einen oder anderen, die zuhören.
Ich denke, ich habe das schon ganz genau verstanden, was du meinst.
Schön. Das freut mich.
Ein Thema haben wir bislang ausgespart. Mhm. viele Leute so, die jetzt schon ein bisschen älter sind, denken sehr ungern daran zurück, die Schule. Und wenn du dich an die Schule zurückerinnern würdest und du dir jetzt vorstellst, ich treffe einen von deinen alten Lehrern von früher und würde die fragen, der Dan Baune, ne?
Ja.
Was war das für einer? Was würden deine Lehrer wohl über dich sagen? Klassenclown oder Rowdy, Musterschüler? Ja. Ich habe bei dir ernsthaft keine Ahnung.
Das ist witzig, ne? Ich fange mal vielleicht damit an, bevor ich die Frage beantworte, dass ich gestehen muss, ich bin nicht einer von der Sorte, der der Schule irgendwie gehasst hat oder sowas. Ist ganz uncool, ich weiß. Aber so diese ganze Kritik an unserem Schulsystem, die es immer gibt und sowas, ich kann das nachvollziehen auf intellektueller Ebene und so. Aber ich bin jetzt nicht einer von denen, der so ungern zur Schule gegangen ist oder sowas. Ich habe das, ich will nicht sagen genossen, aber ich habe da nie ein Problem mit gehabt. So, ne? Und ich konnte auch mit Lehrern gut. Also mit, ich glaube, da fielen auch manche Noten mit, weil die paar Lehrer, mit denen ich nicht gut kannte, da war dann auch die Motivation nicht da und dann habe ich eben auch dementsprechend schlecht abgeschnitten. Ich glaube, wenn du, sag ich mal, meine Grundschullehrer fragst, dann hätten sie gesagt Klassenclown, weil ich war wirklich albern und ich war, ja, irgendwie viel Energie und viel rumgedamelt und sowas. Aber dann später bin ich stiller geworden. Ist komisch, ne? Wie man so Phasen durchmacht irgendwie. Also ich glaube, so in der Orientierungsstufe in der US, was es bei uns noch gab, also so das, bevor man sich entschieden hat, jetzt geht man aufs Gym oder geht man auf die Realschule oder was, da bin ich ruhiger geworden und später dann eben auch. Da hätten die Leute wahrscheinlich eher gesagt, der Baune ist ein Träumer, der guckt immer aus dem Fenster und hört nicht zu und so. So einer wäre ich gewesen, ne? Der hat immer irgendwie seine eigenen Gedanken. Ich sag ihm zwar, er soll das und das machen, aber er macht's auf seine Art und Weise. Er macht's zwar, aber er macht's nach seinem Usus, so, weißt du? So ein bisschen bin ich dann gewesen, glaube ich. Bevor ich dann wieder später, so vor der Abi-Zeit kurz oder sowas, habe ich dann, glaube ich, meine Füße auch wieder so ein bisschen mehr gefunden und bin so ein bisschen selbstbewusster geworden und bin nicht mehr so still gewesen, glaube ich. Eben vielleicht auch, weil man über diese ganzen Unterschiede zu den anderen Mitschülern und sowas hinweggeschaut hat. Ne? Nachdem man diese Phase durch hatte, oh, ich bin ja anders und ich mag andere Musik, ich mag diesen ganzen Kitsch nicht und so, konnte man aber trotzdem hinterher, glaube ich, ganz gut mit den Leuten, weil man gesagt hat, hey, dann muss man sich eben nicht darüber unterhalten, sondern über was anderes als Musik oder Popkultur oder was auch immer so. Ne? Aber irgendwann, genau, kam das Selbstbewusstsein dann, ich will nicht sagen zurück, aber kam auf jeden Fall, Stück für Stück. Aber ja, so, also Träumer und Klassenclown ganz früher, so.
Okay, jetzt hast du eben ja schon so schön gesagt, man hat die Phase, wo man erkennt, ja, ich bin anders, ich mag andere Musik. Kannst du dich so bewusst daran erinnern, ob es ein besonderes Ereignis gab, das dich so quasi über Nacht zum Metalhead gemacht hat? Oder ist das
witzig, ne?
Eher so ein schleichender Prozess im Endeffekt gewesen?
Also witzigerweise, ich glaube, es war schon relativ plötzlich. Wenn ich mich so ganz an meine ganz frühe Jugend zurückerinnere, ich mochte auch so Elvis Presley und sowas, ne, als ich so 4 war oder 5 oder 6 oder so. So die ganz frühen Erinnerungen. Aber so wirklich harte Musik oder so über den Rock in Metal rein. Ich meine, ich habe vielleicht, ist wieder auch so ein sehr uncooler Werdegang, was das angeht. Aber ich bin, glaube ich, auf eine, also mir fallen zwei Sachen ein. Pass auf. Das erste war, als ich so 11, 12 war, kurz bevor ich angefangen habe, Rock und Metal zu hören. Das waren halt so die Jahre, wo Hip-Hop super in war, also in unserer Jugendkultur so, ne? Da hat man also viel irgendwie, da war Eminem ganz groß, da war Wu-Tang Clan und diese ganzen Sachen waren halt groß. Und ich glaube, das hat mich auch irgendwie angezogen, weil es eben auch, es hatte eben auch Aggression, es hatte auch Attitüde auf eine Art und Weise, so ähnlich wie Punk oder so ähnlich wie Metal. Es war halt keine schleimige Boyband-Musik so, ne? Und dann hatte ich eine Freundin, die heißt Vanessa, also eine Bekannte, eine Kumpelin, du weißt, was ich meine. Die hat mir Rap-Alben auf Kassette überspielt. So. Und du weißt, wie das ist. So eine Kassette hat 80 Minuten und so ein Album, ne, bei den kurzen Songs und sowas, hatte vielleicht eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten oder was. Also da war immer noch Platz hinten drauf. Und dann hat sie mir da Sachen draufgeknallt, die sie halt gut fand. Und sie ist mittlerweile, oder dann auch relativ bald danach, halt eher so zum Goth, Darkwave, sonst was Mäuschen mutiert. Aber zu der Zeit war es dann halt, waren es eher so die New Metal Bands, ne? Dann hat sie mir da also Linkin Park und Limp Bizkit und Crazy Town und was es halt alles gab zu der Zeit. Auch Mudvayne und so härtere Sachen hat sie mir da drauf geballert. Und das war so ein bisschen mein Einstieg so in diese Welt. Also so das, was irgendwie aktuell war zu der Zeit, ne? Korn und so. Und das fand ich, das hatte was. Das hat mich irgendwie gepackt. Und ich fand, das war jetzt, bevor ich mich überhaupt für Gitarre interessiert hatte oder irgendwie sowas, aber es war halt so, hey, das ist irgendwie für mich, das ist geil. Mich interessiert jetzt nicht, dass andere Leute das nicht irgendwie feiern oder nicht mal kennen oder sowas. Also das war so der eine Einstieg. Und das andere war, ich weiß noch da, ich hatte einen Freund auf der Schule und der hatte eine größere Schwester. Und die war mit einem Typen zusammen, der hatte lange Haare und einen Bart und kam auch mal im Kilt zur Schule und solche Sachen. Und ich weiß nicht, was seine Rolle war oder wie er an so einen Job kam. Aber der hat auf jeden Fall, der hat so Sampler für irgendein Plattenlabel, hat er so Sampler verteilt, wo so ganz kurze Versionen von Songs drauf waren. So eine Minute, anderthalb oder sowas. So einfach als Taster, so nach dem Motto, hier, kauft ihr das Album. Und da waren halt auch Mudvayne und Korn und Tenacious D und solche Bands waren da halt drauf. So, ne? Und ich weiß noch, dass er uns diese Dinger in die Hand gedrückt hat und wir ihn alle ganz cool fanden, weil einfach so, Alter, der traut sich mit dem Schottenrock in die Schule mit langen Haaren. Was ist er denn für ein cooler Typ? Weil er genau weiß, dass alle Leute sich umdrehen und lästern und so weiter. Ne? Und er war einfach super sympathisch. Ich glaube, er hieß Paul, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und das Witzige ist, dann habe ich irgendwann zu meiner Mom gesagt, zu einem Geburtstag, sie war so, was willst du denn haben? Und ich war so, ja, ich höre jetzt Rock. Ich wünsche mir eine Rock-CD. Und ich dachte, sie kauft dann halt irgendwas, was gerade aktuell ist oder aus den Charts oder sowas. Aber sie bringt mir dann so einen Sampler mit, der heißt Born to be Wild und da sind irgendwie 16 Rock-Klassiker drauf. Außer Born to be Wild, der ist da nicht drauf, weißt du? Und ich denke so, oh nee, was ist denn das für eine Scheiße? Und dann mache ich das an und da ist halt T-Rex drauf, voll geil. Motorhead drauf, voll geil. Rainbow drauf, voll geil. Hocus Pocus von Focus ist da. Weißt du, ganz einfach so Nummern, die jetzt mit meinem Wissen, die einfach so einen Grundstein an Hardrock, an 70s, 80s Hardrock so dargestellt haben, dass ich meiner Mom hinterher natürlich super dankbar war, dass sie mir diese Welt auch eröffnet hat. Also witzigerweise, ich war irgendwie so bei New Metal und dann und so bei 70s gleichzeitig und hab dann Stück für Stück halt das ganze Gefilde dazwischen kennengelernt. Also ich bin irgendwie von den neuen Sachen rückwärts gegangen, dann rein in den Thrash, Grunge waren jetzt nicht so meins, aber natürlich gab es 90er-Bands, die ich geil fand, wie wir schon besprochen haben, Pantera, Hammerfall und so weiter. Und dann natürlich aber auch eben, okay, Rainbow, was gehört da noch zu? Okay, Ritchie Blackmore, hier, Deep Purple, hörst du dir an? Okay, geil. Und halt das Ganze von hinten auch aufgeräumt sozusagen, ne? Und bin dann, wie gesagt, relativ bunt, mit buntem Geschmack auch in den Rock und Metal gestartet, so, ne?
Und irgendwann hast du dann ja offenbar eine Entscheidung für dich getroffen, nämlich, dass du Sänger und Gitarrist sein möchtest. Mhm. War dir das an irgendeinem Punkt klar oder hast du auch vorher vielleicht noch irgendwas anderes ausprobiert? Keine Ahnung, Keyboard, Triangel,
witzig, ne?
Turntables.
Nee, musikalisch habe ich tatsächlich vorher nichts großartig gemacht. Außer jetzt halt, mein Vater hatte eine Akustikgitarre, eine Konzertgitarre rumliegen. Mit der habe ich dann so ein bisschen angefangen, bevor es dann mit E losging. Ne? Aber mit E ging es dann relativ schnell los, sage ich jetzt mal so. Da war auf jeden Fall das Bedürfnis da und der Wille und dann wurde der Weg gefunden. Nein, witzigerweise, ich habe irgendwie in meiner Jugend, ich glaube, ich habe so ziemlich alles andere an Kunst habe ich durchgehabt. Also ich habe so ein bisschen Schauspielerei gemacht. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich auch irgendwie so einen Rocker spielen musste in irgendeinem Schauspiel in der Grundschule, wo ich dann Lederjacke und Sonnenbrille und noch mit kurzen, gegelten Haaren damals und sowas. Und dass ich das irgendwie cool fand. Und ja gut, Tanz habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich war zum Beispiel auf der Kunstschule ganz lange. Ich habe sehr gerne viel gezeichnet. Ich bin ein großer so Manga-Freak und Comic-Freak gewesen und so. Und ja, irgendwie Musik war so das Letzte, bei dem ich gelandet bin. Aber nee, ich habe also, muss jetzt überlegen, ich glaube, ich habe mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen. Also Ende 13, also auf die 14 zugegangen so. Und mir war relativ bald klar, dass ich nur das machen will im Leben. Also es war wirklich so ein Ding. Es hat mir wirklich so viel bedeutet. Und ich bin wirklich später zum Gesang gekommen. Ne? Ich glaube, wie du schon sagtest, wenn du so sagst, so der Podcast hat irgendwie als Jux angefangen worden und ist dann sehr schnell ernst geworden und man möchte ja nichts Halbes und nichts Ganzes machen, also macht man es vernünftig. So ähnlich ging es mir, glaube ich, mit dem Gesang. Ich wollte nie Sänger werden, weißt du? Ich bin, glaube ich, so, ne, wie die Hetfields dieser Welt. Ich bin so ein Klassischer von der Sorte. Keiner macht so, wie ich das mag, also muss ich es wohl machen. So, ne? Oder es findet sich einfach niemand. Das war halt auch das Problem an Bremen. Es ist eigentlich keine kleine Stadt, aber so die Szene war halt so klein, wie ich schon sagte, dass es wirklich schwer war, ernste Musiker zu finden. Also wir waren froh, mein Schlagzeuger Basti, der ja jetzt bei mir, auch bei Lost Sanctuary, immer noch mit mir zusammen Musik macht nach all den Jahren. Wir waren die Einzigen, die es ernst meinten. Und alle anderen sind halt irgendwie immer rein ins Boot, raus aus dem Boot, so irgendwie, ne? Und dann hat man sich irgendwann entschieden, scheiß drauf, ich weiß, ich muss mir das erarbeiten, aber ich mach's halt. Und ich habe, witzigerweise hatten wir früher tatsächlich so eine Spaßband, wir wollten so eine Bluesrock-Band machen. Und dann waren wir irgendwann, da gab's so eine irische Pinte in Bremen, die heißt Paddy's Pit, die ist beim Bahnhof in der Nähe. Das heißt, du kannst immer schön mit dem letzten Zug nach Hause und sowas. Und da haben wir uns immer gerne, ne, einen hinter die Binde gekippt. Und da gab's, sonntags gab's immer Karaoke. Und irgendwann bin ich also im besoffenen Kopf da hoch und hab irgendeine Gary Moore-Nummer gesungen. Still Got the Blues oder Parisian Walkways, irgendwie sowas. Und meine Kumpels aus, ne, die irgendwie diese Bluesrock-Mucke machen wollte, inklusive auch Basti, diesem Schlagzeuger, mit dem ich jetzt noch Mucke mache, die waren alle so, ist doch voll geil, sing doch bei uns mal in der Bluesrock-Band. So, okay. Und so hat sich das dann eben ergeben. Und dann habe ich irgendwie ein paar Jahre lang halt in dieser Band gesungen und auch gespielt, weil sich das dann relativ bald ergab, dass das ja Sinn macht mit zwei Gitarren und so. Ne? Und aber ich wollte nie Metal-Sänger werden. Das ist mir ehrlich gesagt, es ist halt anstrengend. Ne? Es ist halt viel Arbeit und du musst immer gesund bleiben und so diese ganzen Sachen. So, ne? Aber ich glaube, zu der Zeit, wo Lost Sanctuary sozusagen anfing, hatte ich erstens so ein bisschen die Schnauze voll von anderen Sängern, weil ich war jetzt irgendwie, als ich noch in England gelebt habe und sowas, ich war halt bei so vielen Leuten, will ich jetzt nicht sagen, aber bei 4, 5 verschiedenen Bands oder bei Sängern, also Bands, wo der Sänger eine leitende Rolle hatte, sag ich mal so, seine Songs geschrieben hat und sowas. Und ich war halt so Hired Gun so ein bisschen. Und da waren super geile Sänger dabei, aber die haben es halt alle nicht gepackt. Die sind irgendwann alle, haben die nicht die Kurve gekriegt und sind nicht dabei geblieben und haben aus irgendwelchen psychologischen, emotionalen, was auch immer Gründen entschieden, das Ganze an den Nagel zu hängen. Und es war mir dann irgendwann zu doof. Habe ich gesagt, gut, wenn sich jetzt keiner findet, mit dem ich das geil machen kann, dann muss ich es halt alleine machen. So, das war halt so die Lost Sanctuary Schaffens oder Gründungszeit, so, ne? Witzigerweise habe ich natürlich danach, habe ich den Liapakis getroffen und wir machen super schöne Musik zusammen und ich freue mich mega, dass ich so einen tollen Sänger in meinem Leben und in meiner, ja, in meinem Schaffenskreis, in meiner Karriere auch habe. Und bei ihm ist das absolut anders, ne? Aber da war auf jeden Fall so eine Phase, wo ich gesagt habe, ach komm, scheiß drauf, machst es halt alleine, so. Ne? Ja, so ist es.
Ja. So ist es ja oft, ne?
Ja.
Gerade im Metal hört man die Geschichte ja sehr oft so nach dem Motto, warum singst du eigentlich? Naja, es wollte kein anderer und
ja, ist ja oft so, ne? Genau. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen Zugang zu dem Thema hast, glaube ich, ergibt sich das relativ schnell, weil ja, man kann alles lernen, man kann Technik lernen und sowas, aber du musst halt, ich will nicht sagen, ich glaube, die Begabung liegt eher so ein bisschen am, so auf der Geschmacksebene. Du musst halt wissen, du musst halt hören, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn es nicht gut war, dann machst du es nochmal. So, es ist so simpel, ne? Aber, oder halt auch, dass man halt rhythmisch was kann oder dass man so ein bisschen reimen kann und sich ein bisschen Gedanken macht über Texte und halt nicht irgendwie nur ein Kauderwelsch dahin plappert. Dann hat man, glaube ich, schon, so das meiste ist dann schon, da hat man schon raus, so. Und dann muss man halt nur dabei bleiben und an sich arbeiten und spielen und singen. Gleichzeitig ist sowieso wieder ein ganz anderer Schnack und nochmal komplizierter und so, aber ja, man muss es halt machen, man muss dabei bleiben und es oft genug machen, bis es halt irgendwie zum Habitus wird und dann wird das Ganze ein bisschen leichter. So.
Du hast vorhin schon so schön gesagt, dein Vater hatte eine Konzert- oder klassische Gitarre rumliegen. Wie ist das? Deine Eltern haben oder hatten sie Verständnis für deine Passion für Musik oder ist das so eine Sache, wo beide Elternteile vielleicht sagten, ach Junge, mach doch was Vernünftiges?
Witzig, ne? Also nein, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich war der Nachzügler sozusagen. Ne? Ich habe also ältere Geschwister, bei denen das sicherlich noch ein bisschen anders war. Aber ich war so das so ein bisschen das Experimentkind, ne? Ich war so extra und da hat man mal geguckt, oh ja, lass den mal machen. Mal gucken, was passiert. Und nein, also das klingt so abwertend, aber nein, meine Eltern haben mir wirklich super viel Freiraum gelassen und haben, ob bewusst oder unbewusst, sich, glaube ich, entschieden zu sagen, ich stelle mich dem nicht in den Weg, weil vielleicht rebelliert er dann sowieso oder was auch immer, ne? Aber wir zwingen ihm nichts auf und wenn er da Arbeit reinsteckt und wenn er da eine Passion für hat und das motiviert und mit Disziplin auch durchzieht, dann warum nicht, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, meine Eltern, ganz ehrlich, hatten natürlich auch keine Ahnung, was am Ende karrieremäßig überhaupt möglich ist oder was man machen kann. Ich meine, und auch wenn sie es gewusst hätten, wäre diese Info mittlerweile total out of date. Also es wäre auch egal, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, die haben einfach darauf vertraut, dass ich meinen Weg mache so ein bisschen und haben mich so gut unterstützt, wie sie nur konnten. Ja, mehr fällt mir dazu wirklich nicht ein. Ich glaube, witzigerweise, ich glaube, ich habe nicht so dieses, ich habe auf stille Art rebelliert, glaube ich, wenn du so überlegst, ne? Ich habe also, glaube ich, bewusst mir was ausgesucht, was eine gewisse Distanz geschaffen hat zwischen mir und meinen Eltern. Also es war was, die haben zwar Musik gehört und sowas und wie gesagt, mein Vater hat auch ganz früher mal gespielt, so ein bisschen klassische Gitarre und sowas. Aber ich glaube, ich habe mir halt bewusst was ausgesucht auch, was nicht in irgendeiner Art und Weise mit den Berufen zu tun hat, die meine Eltern halt ausgeübt haben. Vielleicht, weil vor allen Dingen mein Vater war auch sehr kritischer Natur früher, ne? Der hat also alles immer ganz, ganz arg beäugt, was ich gemacht habe, wenn es halt irgendwie. Also mein Vater war, die waren beide in der Raumfahrt, meine Eltern, ne? Mein Vater war großer Ingenieur, Physiker, Mathematiker und so weiter und so fort. Also wenn ich mit irgendeiner kleinen Mathefrage zu dem gegangen bin früher, dann habe ich halt irgendwie, dann ist mir 2 Stunden lang die Welt erklärt worden. So, weißt du, was ich meine? So, das war immer so ein bisschen, dann bin ich später gar nicht mehr zu ihm gegangen, weißt du? Weil ich wusste, okay, ich kriege jetzt so einen Auftrag. Aber nein, also. Jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Nee, aber nee, eben. Also ich glaube, meine Eltern waren, glaube ich, nicht so bewusst, dass das, was ich mache gerade mit der Musik und sowas, dass das irgendwie was Rebellisches an sich hat. Ich glaube, die waren so, ja, ist okay, soll er mal machen in seinem Zimmer da und so. Ne? Und aber für mich war es halt irgendwie ein Entfliehen, so ein bisschen aus dem Alltag und aus dieser biederen Welt, sag ich mal. Ne?
Kommen wir mal zum Thema erstes Konzert. Mm. Erstmal dein erstes besuchtes Konzert. Kannst du dich da noch dran erinnern, was das war und wo?
Mhm. Ja, ich witzigerweise, wir hatten dieses Gespräch gerade neulich, weil sowohl Basti, mein Schlagzeuger und Kumpel und so weiter, als auch ich waren auf demselben Konzert, aber kannten uns natürlich noch nicht. Und wir haben versucht zu überlegen, ob es davor halt schon irgendwas Kleines gab. Aber es ist uns beiden wirklich nichts eingefallen, weil man möchte ja sagen, oh, ich war irgendwie da und da auf einem Clubkonzert oder sowas und habe irgendeine Band gesehen, die damals voll klein war, aber die dann groß geworden ist. Aber nein, so war es nicht. Sondern wir waren 2004 beide im Weserstadion in Bremen bei Metallica. Das war so diese St. Anger Tour. Slipknot und In Flames im Vorprogramm, die ich übrigens beide schrecklich fand damals. Das war also wirklich bevor ich Melodic Death Metal, Metalcore, alles, was irgendwie so diese Art von Gesang hatte, irgendwie gefeiert habe. Ich fand das ganz schrecklich. Und live fand ich das auch super albern, dass diese Maga da mit ihren Gummimasken um 17 Uhr bei Tageslicht da irgendwie auf der Bühne rumhupfen. Also, und dann später bin ich zu diesen Bands halt, habe ich meinen Weg da schon hingefunden, sowas, ne? Aber damals weiß ich nur, da dachte ich so, irgendwie nicht für mich. Aber witzig, ne? Wie sich der Geschmack dann ändert. Und Metallica war natürlich ganz, ganz toll und ganz laut und haben natürlich auch viel querbeet durchs Programm gespielt und so. Und nicht nur die neuen Sachen. Und ja, Kirk war damals auch ein großer Held und eine große Inspiration für mich, glaube ich, auf jeden Fall.
Und dein erstes eigenes Konzert, also wo du dann auch gespielt hast, kannst du dich daran noch erinnern?
Ich möchte behaupten, das ist wieder so ein Ding, ich weiß nicht, ob da vorher irgendwas war. Wir gucken jetzt mal, was zählt. Also das erste Konzert mit der eigenen Band, das war schon mit Basti, da hatten wir so eine Coverband, so, wo wir so so Stratovarius gespielt haben oder Running Wild, aber eben auch Metallica, Maiden und solche Sachen. Das war auf dem Schulkonzert von seiner Schule. Die haben so ein Sommerfest gehabt draußen auf dem Schulhof sozusagen. Wann wird denn das gewesen sein? 2005 oder so? Irgendwas um den Dreh. Da müssen wir so 15 gewesen sein oder sowas. 15, 16 eher. Also das ist das Erste, wo ich mich wirklich dran erinnere. Aber was wir auch hatten, ich habe also in der 11. Klasse damals, also da war ich dann wirklich 15, das war kurz bevor ich also nach Deutschland zurück bin und eine eigene Band gefunden hatte und sowas da. Du musst dir vorstellen, also erstmal, ich habe einen Schüleraustausch gemacht, so wollte ich sagen, nach Kanada für ein halbes Jahr. Ich war also im tiefsten Nova Scotia, Neuschottland. Das ist so ein bisschen, naja, es ist halt kalt und verregnet, so wie Schottland. Und es ist wenig los, wenig Leute und die ganzen Kids da. Alkohol ist halt so teuer und so schwer zu kriegen, in Anführungsstrichen, dass alle Kinder sich irgendwie Gras reinziehen oder irgendwelche Pilze fressen und sowas. Also so, es war so ein bisschen so eine sehr psychedelische Gegend, sage ich mal. Aber Schule ist da ganz anders strukturiert als hier in Deutschland, nämlich eher wie eine Uni. Das heißt, du suchst dir irgendwie pro Semester, suchst du dir vier Fächer aus und du hast jeden Tag einfach dieselben vier Fächer für eine Doppelstunde und dann gehst du nach Hause. So. Und für mich war das, ich weiß nicht mehr, was der Rest war, aber es waren halt so die Sachen, die ich im LK hatte, Englisch und Bio und so. Und ich hatte dann auch den Musikkurs ausgewählt und wie Musik da funktioniert hat, wie der Kurs funktioniert hat, du hast montags so einen Theorieunterricht gehabt und dann durftest du dich von Dienstag bis Donnerstag mit einer Band zusammenfinden, also du musstest Leute in deinem Kurs finden, mit denen du irgendwie Musik machen wolltest und dann musstet ihr bis Freitag sozusagen eine Nummer einstudieren. Ist egal welche Nummer, such dir eine aus und dann musstest du die Freitag vortragen und dann bist du da benotet worden. Also wirklich, meine Musikuni war sehr ähnlich, die ich später besucht habe. So. Aber dann gibt's natürlich am Semesterende oder sowas gibt's auch so eine Art Abschlusskonzert, das war dann also in der Aula von dieser Schule und wir haben, glaube ich, zwei oder drei Songs gespielt damals. Das war so ein, was waren das? Mother Russia von Maiden. Das war eine Metallica-Nummer, glaube ich. Holier Than Thou. Und es war Children of Decadence von Children of Bodom damals, glaube ich. Das waren die drei Songs. Ohne Sänger, also nur instrumental. Aber wir hatten eine geile Keyboarderin, die war super und hat diesen modernen Kram gespielt. Und fanden uns alle ganz geil, weil, ja, weil irgendwie wir Leute gefunden hatten. Also es war wirklich zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug und halt diese Keyboarderin. Und keiner von uns war scheiße, so, sondern wir waren alle, wahrscheinlich war ich das schwächste Glied, sagen wir mal so. Ne? Und also die waren relativ nah aneinander und das waren so meine ersten Konzerte. Ne? Also wir reden von irgendwie einer Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas. Ne? Es waren keine langen Dinger, aber so hat man halt angefangen, ne?
So hat es angefangen und dann ging es ja lange Zeit für dich weiter. Mhm. Und in den ganzen Jahren, in denen du jetzt ja aktiv bist, gab es irgendwann mal einen Moment oder vielleicht auch mehrere, in denen du gedacht hast, ach, das ist doch alles Schwachsinn, ich schmeiß mein Mikro weg, ich motte meine Gitarre ein und mach das alles nie wieder. Ach, und wenn du jetzt schon so lachst, klingt das eher so, als gab es nicht nur einen Moment.
Es ist witzig, weil als du gerade diese Frage am Formulieren warst, dachte ich, du fragst, andersrum. Ich dachte, du fragst, was ist so sozusagen so ein positives Erlebnis oder sowas. Und in meinem Kopf dachte ich wirklich gerade so, wenn er das jetzt fragt, das Einzige, was mir einfällt, sind halt so genau solche Momente, so wo man dachte, Alter, warum gebe ich mir diesen Scheiß eigentlich die ganze Zeit? Und so. Und ich glaube, das Witzige ist, du machst das, glaube ich, relativ häufig irgendwie durch und es ist meistens, hat's ja immer nichts mit Musik zu tun, sondern es ist das Ganze drumherum. Es sind irgendwelche Menschen, die sich nerven oder die inkompetent sind beim Gig. Jetzt nicht unbedingt aus deinem Camp, aber manchmal auch aus deinem Camp so, ne? Oder so organisatorische Sachen, die irgendwie nicht hätten sein müssen oder irgendwas ist wieder nicht geregelt und sowas. Oder auch einfach manchmal so dieses, die ganze Reiserei und so, die ganzen Sachen, aus denen irgendwelche, ne, der Henning von Kissing und sowas. Warum hören die alle auf? Die hören auf, weil die keinen Bock haben, jedes Wochenende nachts um drei irgendwie im Flieger zu sitzen oder im Auto oder im Bus oder was auch immer. Ich glaube, das sind auch schon so diese Momente, wo du dir halt denkst, warum gebe ich mir das eigentlich? Aber das Witzige ist, ich weiß halt selber auch aus Erfahrung so ein bisschen, wenn man halt so flaue Zeiten hatte, wo nicht viel ging mit Musik oder wo man auch bewusst gesagt hat, ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche eine Pause so. ich merke sofort, wie unmittelbar mir das fehlt. Und ich weiß jetzt nicht, ob man, ne, die Buddhisten würden wieder sagen, ah, du hängst dich zu sehr an deiner Identität auf und deinem Selbstbild, was du dir da geschaffen hast und sowas. Aber es ist wirklich so, ich bin einfach, ohne Musik bin ich unglücklich. Und ich glaube, das trennt auch so ein Stück weit die Leute, die dabei bleiben und die es packen, in Anführungsstrichen, von den Leuten, die es halt irgendwann aufgeben oder vielleicht dann nach 20 Jahren wiederkehren oder was. Aber ich glaube, die Leute, die es wirklich aus Herzblut machen und dabei bleiben, trotz all den Steinen, die im Weg liegen, sind die Leute, die nicht anders können. Ich glaube, ich würde genauso Kunst machen, also Musik machen und vielleicht auch, wahrscheinlich auch auf dem Level, den ich jetzt mache, auch wenn kein Schwein zuhören würde. Weißt du, was ich meine? Also, weil ich es einfach brauche. Ich brauche diesen Output, um mein Leben zu verarbeiten. Das gilt jetzt vielleicht nicht für jeden Release, den ich mache oder für jede Band, bei der ich spiele. Natürlich spiele ich auch kommerziellere Sachen und so. Aber vor allen Dingen, was halt Lost Sanctuary angeht oder Sachen, wo ich selber schreibe, vor allen Dingen auch Texte schreibe, das ist mir so, es ist halt Therapie, ne? Es ist mir wichtig und es ist Therapie und ohne kann ich nicht. So. Und deswegen ist der ganze andere Mist auch irgendwo in Ordnung. Man sagt sich jedes Mal, oh, mache ich diesen Scheiß wirklich nochmal mit? Und ja, du machst es, weil du brauchst das. Es ist wie atmen, so irgendwie, weißt du? Also ja. So geht's mir zumindest, ja.
Aber du hast doch hoffentlich trotzdem jetzt irgendeinen Moment direkt im Kopf, wenn ich dich frage, was war in deiner Musikerkarriere bisher das absolute Highlight? Es kann ja nicht nur die Momente gegeben haben, Mensch. Wo man denkt, ach scheiße.
Highlight, ja? Ach, es bleiben so Sachen hängen. Wir hatten 2018 war ein super Jahr mit meiner alten Band Monument. Da haben wir ein paar sehr schöne Festivals gespielt. Und meine zwei Highlights aus dem Jahr waren das Rockwave Festival in Griechenland, wo wir die Bühne eröffnet haben, wo Maiden Headliner gespielt hat an demselben Abend. Also es waren wir. Und dann war Tremonti und dann war Maiden. Da war also nur eine Band zwischen. Aber der ganze Bums war ja schon aufgebaut, weißt du? Der ganze, das war also, ja, 18, das war also, welche Tour waren das? Ist auch egal einfach. Aber es war also sehr bunt und sehr viel Equipment. Und die ganzen Tags, die du halt aus den ganzen Dokus kennst und sowas, rennen da halt alle rum. Und du darfst auf dieser Bühne spielen und fühlst dich wie so ein kleines Kind einfach, ne? Und ist witzig, ne, weil ich sag das, obwohl das halt auch, glaube ich, einer der anstrengendsten Gigs meiner Karriere war, weil es einfach so 40 Grad waren und meine Pedale in der Sonne so heiß geworden sind, dass ich die danach nicht mehr anfassen konnte, solche Sachen, weißt du? Also es war schon harte Arbeit und auch unangenehm physisch gesagt, aber es war einfach so ein Moment, wo man sich halt so ein bisschen kneifen muss, um zu gucken, ob man wach ist, ne? Und das gleiche Jahr haben wir auch, da haben wir Metal Days gespielt in Slowenien? So, Slowenien. Heißt das jetzt noch Metal Days? Das hieß früher mal anders, ne? Aber jetzt heißt das, glaube ich, immer noch Metal Days. Ist egal. Auf jeden Fall, selbes Spiel mit Priest. Also wir haben die Bühne eröffnet, nachmittags, glaube ich, auf der Priest später gespielt hat und dann auch so dieses, naja, Priest halt so ein bisschen kennenzulernen im Backstage. Und das waren einfach alles super, super liebe Typen und sowas, ne? Ich weiß noch, ich war pinkeln nach unserem Gig. Oder, ja, wahrscheinlich ein paar Stunden nach unserem Gig. Auf jeden Fall, Rob Halford kommt rein in seinem ganzen Aufzug und sagt Moin und so. Also nicht Moin, ne? Aber er sagt, hey, how are you? Und ich habe mich nur, mein erster Gedanke war, guck, witzig, ne? Du siehst aus der Entfernung immer gar nicht, wie viel Make-up der Mensch trägt, ne? Also wie matt er sich macht, den ganzen Kopf und das ganze Gesicht und sowas. Es sieht einfach aus der Nähe, sieht das super theatralisch aus. Es sieht aus wie jemand, der also im Theater Schauspieler ist, einfach so. Aber ja, aus der Entfernung auf der Bühne unter dem ganzen Licht und sowas sieht es einfach klasse aus. Aber es sind so kleine Details, an die man sich dann erinnert. So, ne? War pinkeln neben Rob Halford und hab mich über sein Make-up gewundert. So, das sind meine zwei Storys.
Und von schönen Dingen nochmal zu den, ja, schlimm ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber Jeder kennt das ja wahrscheinlich, dass einem auf der Bühne irgendwann mal etwas Peinliches passiert ist. Magst du uns mal erzählen, was das Peinlichste ist, was dir jemals auf der Bühne während eines Konzerts widerfahren ist?
Das Peinlichste, was mir widerfahren ist? Das ist eine gute Frage. Es gibt viele Kleinigkeiten, auf jeden Fall. Es gibt immer die Momente, wo du irgendwie die zweite Strophe zuerst singst und denkst, fuck, wie rette ich das denn jetzt? Und dann gibt's Momente, wo irgendwas an der Technik versagt und du da am Rumhudeln bist mit dem Equipment und so. Ich überlege gerade, ob ich jemals einen umgebraten habe oder sowas auf der Bühne. Das gibt's ja auch. Mich hat schon ein, zweimal einer umgebraten. Ich habe eine Narbe an einer Augenbraue, wo mich ein Bassist in die Fresse gehauen hat mit seinem Bass. Es ist folgender Moment. Einfach, weil ich war noch sehr jung und es hat noch, glaube ich, mein Charme-Faktor und mein peinlich berührt sein Faktor war einfach noch viel höher. Es war mein einziger Gig bisher, bei dem ich einen Gitarre-Tag, einen Roadie hatte. Und da habe ich gespielt in einer Band, die hieß The Green River Project in London. Und das war so ein Gitarrist, der also krass gespielt hat und auch ein super krasser Sänger, der so nach Halford klang und sowas. Und ich war halt irgendwie 19 so und die haben so einen Rhythmusgitarristen gesucht. Und der Drummer in dieser Band war Adrian Erlandsson, falls der dir noch was sagt. Also das ist der ältere Bruder von Daniel Erlandsson von Arch Enemy. Der war bei Cradle Filth ein bisschen, bei At the Gates ein bisschen, also so ein bisschen so ein Melodeath-Urgestein. Und ich war natürlich schon so ein bisschen starstruck und so. Und es war der einzige Gig, den ich je mit dem Tech hatte und meine Gitarre hat versagt, weil, ich weiß nicht, ob du dir eine Gitarre vorstellen kannst, aber da gibt's eine Buchse, wo das Kabel reinkommt. Da ist einfach die Mutter abgefallen und diese Buchse ist halt in die Gitarre rein verschwunden. Also da gab's nichts zu machen. Und er gibt mir halt mein Tech, gibt mir diese Gitarre und ich kann einfach nicht mein Kabel reinstecken. So. Und dann musste ich diesen Gig auf irgendeiner Leihgitarre, die ich mir mal eben da vor Ort, hey, kann ich schnell mal auf einer Gitarre, die natürlich in einem anderen Tuning war, durfte ich mir diesen Gig zusammenreimen. Also ich könnte im Boden versinken Kiste. Ich glaube, das ist sogar mitgeschnitten worden. Das sollte eine DVD werden und so. Also das war so ein, oh. Ja. Sorry. Wenn du mich, also, falls es da das Footage noch gibt, ich würde das voll gerne sehen. Ich würde auch diesen Sänger gerne wiederfinden. Der hieß Andrew. Ich weiß gar nicht mehr, wie er weiter hieß. Das war so ein geiler Sänger. Der ist halt irgendwann ausgewandert nach Australien. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du so das Video siehst von damals, die waren halt alle so 80s Glam Metal Typen. Und ich war halt so der nerdige Baune aus Deutschland. Ich habe so meine grüne Yamaha Pacifica, so meine Fusion, meine Jazzrock-Gitarre noch gespielt damals. Hatte wahrscheinlich die uncoolsten Klamotten an, wusste überhaupt nicht, was Haarprodukt ist und sowas. Also ich glaube, mein Coolness-Faktor war sehr weit unten damals und dann habe ich hoffentlich schnell dazugelernt. So.
Klingt auf jeden Fall sehr ansprechend.
Ja, es war ein interessanter Melange. Abend. Underworld in Camden. Das war ein witziger Abend, ja.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Wir biegen fast schon auf die Zielgerade ein, denn du hattest ja theoretisch eine kleine Hausaufgabe, nämlich dir deine 5 Lieblingsalben zu überlegen. Und die darfst du uns jetzt gerne einmal mitteilen. Natürlich gerne, inklusive einer granatenstarken Songempfehlung von jedem Album.
Oh, interessant.
Also fang mal an. Was hast du uns hier mitgebracht?
Witzig, weil du sagst Hausaufgabe. Ich habe mir bewusst irgendwie nicht so viel Gedanken gemacht. Aber für mich sind auch, weißt du, meine Top 3 stehen schon ewig und die werden auch immer so bleiben, glaube ich. Und danach kommt halt ganz viel Gutes. Und ich kann mich dann immer nicht entscheiden bei solchen Sachen, was ich da reinschmeiße. Also wenn du das gleiche Interview in einem Jahr woanders liest, dann sind wahrscheinlich 4 und 5 wieder anders oder so.
Dann rufe ich dich an und sag, ne, du hast mich angelogen.
Ja, genau. Also, fangen wir unten an, oder? Fangen wir bei 5 an?
Ja klar, natürlich.
Und arbeiten rauf, ne? Wie gesagt, 4 und 5 tue ich mich immer sehr schwer. Ich will was relativ Aktuelles mal reinwerfen auf die 5, weil, ja, ich will nicht sozusagen so meine, irgendwie so dieses Lieblingsalbum aller Zeit. Ich will auch so ein bisschen das widerspiegeln, was ich im Moment oder im letzten Jahr vielleicht oder sowas wirklich viel gehört habe und auch gerne irgendwie wiederholt gehört habe. Also so Alben, die ich wirklich mal 2 bis 3 Mal laufen lassen kann im Auto, statt nur einmal. Und das ist wirklich selten, weil ich werde sehr schnell gelangweilt und es gibt super wenige Alben, die mich auch von vorne bis hinten komplett bei Spannung halten, wenn du weißt, was ich meine. So, ne? Mhm. Und ich wollte was Aktuelles bringen und was vielleicht von einer britischen Band, und dann war ich so ein bisschen zwischen der Firepower von Priest, die nicht mehr ganz so aktuell ist, weil es gibt ja schon eine neue und so, und die letzte von Saxon, die mit Brian Tatler drauf. Hellfire and Damnation heißt diese Scheibe. Und ich werde bei der Saxon bleiben. Also meine Nummer 5 ist Hellfire and Damnation von Saxon. Einfach, es ist eine grandiose Band, die irgendwie, vielleicht weil sie einfach nie so diesen Riesenstatus erreicht haben wie Maiden oder Priest oder so, einfach immer geliefert haben. Weißt du, die konnten sich, glaube ich, nicht leisten, irgendwie 3 schwache Alben hintereinander zu machen. Die haben immer geile Sachen gemacht. Und vor allen Dingen dieses neue Album mit auch den Songs, die Tatler beigetragen hat und sowas. Und die Produktion vom Sneap. Und es ist einfach so ein super rundes Album. Da ist nichts Schwaches für mich drauf. Alles geil irgendwie. Und ich kann das auf Schleife hören und mir wird nie langweilig. Ich freue mich einfach wie ein Kind, wenn ich das höre. So, das ist die 5.
Aber du musst noch einen Song empfehlen.
Ach ja, sorry. Einen
Song musst du uns noch empfehlen.
Genau. Die Songempfehlung wäre, es ist, ich bin mir 99% sicher, dass das eine Tatler-Nummer ist, zumindest Co-Writing, weil es sehr nach ihm klingt. Aber vielleicht irre ich mich auch. Es ist eine Nummer namens Madame Guillotine. Ist eine geile Nummer von dem Album. Ja.
Wäre auch meine Wahl gewesen von dem
ja,
Album.
Ja, ich finde, und wenn sie es live spielen, sowieso voll geil. So, ne? Okay, 4. Ich will halt auch eine amerikanische Band irgendwie draufschmeißen, bevor ich jetzt nur irgendwie britische Bands aus den 80ern dahin knalle. Und dann, da gibt's auch so viel, Mann. Ich hab so viel. Ich mag Trivium, weißt du, ich mag Avenged Sevenfold, ich mag Pantera, ich mag so viele Sachen. Ich habe auch überlegt, ob ich Cowboys from Hell draufschmeiße, so ein Klassiker, oder auch eine Metallica oder sowas. Aber ganz ehrlich, wenn ich überlege, was höre ich wirklich immer noch sozusagen und nicht nur, was habe ich gehört, als ich 15 war, so, dann kommen also so eine gewisse Ära an Avenged Sevenfold-Platten auf jeden Fall immer noch ständig mit ins Auto, sag ich mal so. Und das ist halt so diese City of Evil bis The Stage-Ära, so diese 4 Alben. Ich weiß, alle dissen immer Hail to the King, weil es so ein bisschen sehr kommerziell ist und weil es so ein bisschen das schwarze Album gerippt hat, sag ich mal so. Ich find's mega geil, aber ich werde mich entscheiden für, und ich glaube, das hatte ich wahrscheinlich, glaube ich, auch beim letzten Mal, kann ich mich erinnern, irgendwie mit dir im Gespräch, hatten wir über die Nightmare gesprochen von Avenged Sevenfold, die ja irgendwie eine traurige Backstory hat, weil der Schlagzeuger ja verstorben ist in jungen Jahren. Ich glaube, der hat die 30 gar nicht mehr geknackt oder so.
Ich meine auch, ja.
Und das war halt das Album, wo das hat er noch mitgeschrieben und er war halt auch ein super geiler Songwriter in dieser Band und er fehlt wirklich, das merkst du an den neueren Alben. Er war aber zum Zeitpunkt der Produktion von diesem Album schon verstorben und der Mike Portnoy hat es dann eingespielt, ne, in dieser langen Session-Phase zwischen Dream Theater und Dream Theater hat der Portnoy also diese Scheibe eingespielt und ich fand es irgendwie super schade, dass er nicht geblieben ist, aber vielleicht, ne, vielleicht ist er einfach nicht so super bandtauglich, wenn es nicht nach seiner Nase geht oder so. Meinst, ich weiß das nicht, ich kenne den Menschen nicht.
Diese Phase, wo Mike Portnoy gefühlt jede 2 Monate eine neue Supergroup am Start hatte.
Richtig, ja, Album genau. Genau. Hat er nicht gerade auch noch was Neues angefangen? Da kam doch was raus gerade mit dem Sänger von Alice in Chains. Musst du mal nachgucken. Haben sie irgendwie jetzt auf dem Schiff, auf dieser Cruise, haben sie das irgendwie vorgestellt. Ist auch egal, ganz, ganz langes Geschwafel. Also, Nightmare von Avenged Sevenfold, richtig geiles Album, weil die, weißt du, es gibt so viele europäische Bands, die versuchen zu klingen wie amerikanische Bands. Was ich an Avenged Sevenfold so geil fand, früher und immer noch, ist, dass die halt eine Band waren, die kamen aus dem Pop-Punk, aus dem Hardcore, aus dieser Orange County Punk-Szene irgendwie, haben aber Blind Guardian gehört, haben Children of Bodom gehört, haben europäische, neoklassische Bands gehört und haben eben irgendwie diese Musikalität, dieses Virtuose übernommen in diese amerikanische Mucke, die immer noch so sehr diesen bluesigen Coolness-Faktor hat irgendwie. Und ich mag diese Mischung einfach. Und ja, die Nightmare ist aber, weißt du, die ist nicht so überproduziert irgendwie. Die klingt relativ roh und der Portnoy macht aber einfach einen sensationellen Job. Und ist auch von vorne bis hinten, finde ich, immer noch eine sehr geile Platte. Und ich werde auch sagen, der Titeltrack Nightmare ist auch einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall. Den werde ich als Songempfehlung auch da lassen, obwohl viele geile drauf sind natürlich. Ne?
Auch eine sehr gute Wahl. Und wenn es einen Song gibt, bei dem ich mir immer denke, ja, hier hört man, dass Avenged Sevenfold Blind Guardian mögen müssen, dann ist es Nightmare und der Anfang von diesem Song,
stimmt,
wenn die
Gitarrenmelodie
einsetzt. Genau.
Ja, schon krass. Also ich finde es irgendwie, ich respektiere das total, dass sie sich weiterentwickeln und diesen Sound nicht mehr fahren, aber ich kann nicht lügen und sagen, dass ich es nicht vermisse. Also ich würde mich super freuen, wenn dieser Sound irgendwann wiederkommt und freue mich natürlich, wenn sie bei Konzerten auch mehr von der Soße spielen. So, ne? Aber ja, cool. Ja, und dann geht's los mit 3, 2, 1. Die sind relativ simpel. Ich weiß immer nicht, in welcher Reihenfolge, aber ich fange mal so rum an. Ich tue mal auf die 3, tue ich Doomsday Machine von Arch Enemy. Weil das einfach ein super prägsames Album zu meiner Jugend war. Und ich glaube, man entwickelt so seinen Geschmack in dem Alter. Das ist immer noch so ein Album für mich, wenn ich an die Produktion denke und an die Sounds und sowas. Ich kenne kaum Alben, die so gut klingen oder die besser klingen für meinen Geschmack. Also das war genau, das hat meinen Geschmack entweder geformt oder einfach genau so auf den Punkt getroffen. Und ich liebe ja einfach diese Kombi von super harten Sachen und super melodiösen Sachen, so, ne? Jetzt muss ich mir einen Song aussuchen. Legend, Out for Blood werde ich nehmen, glaube ich. Da sind auch so super Songs drauf, einfach. Und auch für mich sehr bunt. Auch so wieder, ist wie so eine Lost Sanctuary-Platte, weißt du? Ohne jetzt irgendwie egoistisch zu klingen. Aber so dieses Bunte, das halt, du hast da Hardrock-Songs drauf. Du hast da Doom-Songs drauf, du hast Speed-Metal-Nummern drauf, du hast Sachen mit Blast-Beats, du hast epische, balladeske Sachen, du hast all diese Farben unter einem Hut und mit einem Sound, mit einer Identität, das liebe ich halt irgendwie so, ne? Also, das ist die 3. Die 2 ist This Godless Endeavor von Nevermore. Da würden viele Leute wahrscheinlich so die Dead Heart nehmen oder sowas oder vielleicht auch Political Ecstasy oder so. Also ich war riesen Nevermore-Fan damals. Immer noch. Ich bin gespannt, was mit diesem Reunion passiert. Ich muss gestehen, ich habe mich beworben als Sänger. Ich bin nicht genommen worden. Wahrscheinlich vor allen Dingen aus logistischen Gründen. Rede ich mir jetzt mal so ein. dieses Album ist einfach auch zu einer Zeit zu mir gekommen, glaube ich, wo ich in so einer eigenen musikalischen Findungsphase war und ich wusste, ich will Musik machen, die irgendwie super melodisch und auch super, super hart ist. Aber ich mag diesen Krächzgesang nicht. Das war so da meine Phase damals. Mittlerweile habe ich mich, will nicht sagen, damit angefreundet oder sowas, aber für mich hat das auf jeden Fall so seinen Platz. So dieses Growling, Screaming-Zeug. Ich finde das auch geil mittlerweile. Ich bin nicht ein Fan davon unbedingt, wenn eine Band das nur zu 100% macht und überhaupt kein clean Gesang drin ist. Wenn überhaupt, bei mir in der Band ist es ja eher andersrum. Das meiste ist clean in Anführungsstrichen. Also man hört Töne so. Und dann ein bisschen Harsh Vocals mal zwischendrin oder so. Aber auf jeden Fall, Nevermore war halt so eine Band, die hatte einen super düsteren Sound. Aber die Vocals waren halt clean. Da war auch mal so ein bisschen was Harsches dazwischen, aber wirklich ganz wenig. Es war wirklich so dieses, es hat so diesen Weltschmerz, den ich irgendwie zu dieser Zeit gefühlt habe, ne, so in der Jugend, wo alles super dramatisch ist und die ersten lieben und sowieso, man fühlt sich jeden Tag so, als würde die Welt halb untergehen. Da hat dieses Album einfach so super zugepasst, weil es einfach so düster war und es war halt auch so die Zeit und es war 11. September und diese ganzen Sachen lagen hinter uns und es war einfach alles so ein bisschen kryptische Weltordnung und sowas und es ist einem so viel Angst gemacht worden in den Medien und sowas und dann natürlich, wie gesagt, die ganzen persönlichen Sachen, die man dann durchmacht in dem Alter, so in der Pubertät. Und ja, das hat mir einfach, das ist so ein Album, das ist mir so ans Herz gewachsen zu der Zeit und ich habe immer noch dieses Verhältnis dazu. Also wahrscheinlich fühle ich weniger stark diese Sachen, wenn ich das jetzt höre, Aber ich kriege halt immer noch Gänsehaut oder muss weinen bei an gewissen Stellen. So, ne? Das ist, also das geht nicht weg. Das wird auch immer so in mir drin sein. Und das ist, glaube ich, auch ein riesen Einfluss für meine spätere Musik gewesen. Und sowieso Loomis. Ne? Also, wie gesagt, wenn wir auf den Anfang unseres Gesprächs zurückgehen, auf den Anfang meiner Monologe zurückgehen. Ich dachte ja, ich kam aus dieser New-Metal-Ecke und ich glaube, was mich dann so super gereizt hatte zu der Zeit, waren halt so junge Bands, die virtuose Gitarren-Solos gespielt haben oder auch harmonisierte Gitarrensachen. Und ich glaube, was all diese Bands verbindet, die ich jetzt nenne, egal ob es Avenged Sevenfold ist, ob es Trivium ist, ob es Bullet for My Valentine ist, ob es Nevermore ist, ob es Arch Enemy ist, das waren halt junge Bands zu der Zeit, die krasse Gitarristen hatten. Oder die halt auch, ne, vor allen Dingen die Arch Enemy damals, die zwei Brüder zusammen, die Amets, was die für ein Spielgefühl hatten gemeinsam. Da hast du wirklich gemerkt, das ist DNA. Das ist, die haben das zusammen, sind die aufgewachsen, haben gelernt, zusammen denselben Vibrato zu spielen, dieselben Nuancen zu spielen, wenn die Harmonie zusammenspielen. Es ist einfach so wunderschön. Aber auf jeden Fall, ich schweife ab. Also, was habe ich gesagt? Die Scheibe, jetzt muss ich mir einen Song aussuchen. Ich will nicht wieder den Titeltrack nehmen. Wir nehmen Sentient Number 6. Das ist eher so, eine Ballade kann man es nicht nennen, aber es ist halt, es ist ein Song, der eher ruhig anfängt, aber es ist jetzt nicht irgendwie der krasseste Song technisch oder sowas, aber er hat mich damals immer am meisten berührt auf emotionaler Ebene. Ich könnte dir nicht sagen, warum. Könnte ich wahrscheinlich mal analysieren und mal einen Aufsatz drüber schreiben. Aber auf jeden Fall, das ist so ein Song, der mir immer noch, also vielleicht geht's euch da draußen auch so oder ein paar von euch zumindest und ihr könnt das nachvollziehen. Das ist so ein Song, da bin ich immer noch irgendwo zwischen Tränen und Gänsehaut, wenn ich das höre heutzutage. Das berührt mich immer noch. Ja, und dann bleibt nur noch die Eins, ne? Willst du einen Trommelwirbel machen oder sowas? Nee, ne? Wir nehmen ein Sample. Nein, ich nehme es auf. Wir machen ja keine Sample. Genau. Nein, es ist eine Maiden-Platte und alle werden sich wundern, weil es ist nicht Number of the Beast und es ist nicht Powerslave. Nein, es ist natürlich auch wieder was aus meiner Jugend. Es ist Brave New World. Brave New World ist mein Lieblingsalbum. Kann ich immer noch behaupten. Und ich fechte gerne mit jedem, der sagt, das ist eine schlechte Entscheidung oder was auch immer. Aber es ist immer noch ein Album, was ich von vorne bis hinten hören kann, wo ich nicht eine Sekunde gelangweilt bin an irgendeiner Stelle und wo ich, was das so vielschichtig ist, dass ich immer noch nach 25, 30, was auch immer, Jahren, wie lange ich diese Platte kenne, immer noch kleine Details entdecke, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und ich glaube, das macht ein wirklich großartiges Werk auch aus, dass es nicht oberflächlich ist, weißt du, sondern dass es so die Hooks hat natürlich auf der Oberfläche und so diesen Mitsingen-Charakter und so weiter, aber eben, dass es auch vielschichtig ist und Details hat, die und Easter Eggs hat und so weiter und so fort, die halt zum wiederholten Hören verleiten, sag ich mal so. Und welche Nummer nehmen wir denn mal von der Platte? Oh Gott, das ist jetzt schwierig. Weil ich finde sie alle geil. Aber nein, ich nehme The Nomad, weil alle sagen, The Nomad ist irgendwie ein Scheiß-Song und ich finde den überhaupt nicht scheiße. Ich finde den richtig geil und finde, der hat mehr Listens verdient.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Was denn?
Wer sind denn diese alle, die sowas behaupten? Das habe ich ja noch nie gehört, dass The Nomad ein Scheiß-Song wäre.
Was heißt ein Scheiß-Song? Aber viele Leute, die ich kenne, die super Maiden-Freaks sind, weißt du, da gibt es viele, viele mediterrane Typen, viele Griechen, Portugiesen, Italiener und so, die ich kenne, die halt, du weißt, wie die da unten sind, die sterben für Maiden, so. Und für die ist das der schwächste Song auf dem Album. Und ich finde das überhaupt nicht. Für mich ist das wieder so ein Song, der ist irgendwie getragener, der hat halt dieses super schöne Ding in der Mitte, wo halt die fetten Zerrgitarren Rhythmus spielen und du halt so eine clean Melodie obendrauf hast. Ob das jetzt zu diesem Beduinen-Thema hundertprozentig passt, den Sound, den die machen. Es klingt halt nach Maiden, es klingt nicht nach Myrath, weißt du? Aber es ist einfach so ein Song, der mich, ja, berührt hat. Es ist wieder das gleiche Thema. So ein Song, den ich früher ewig auf Schleife hören konnte und das Gefühl ist nicht weniger geworden, so, weißt du? Und das ist halt wirklich speziell und natürlich auch für mich, wo ich so viel Musik gemacht und konsumiert habe in meinem Leben, ist das natürlich auch super selten geworden, sowas. Also ich glaube, dass ich bin mal gespannt, ob es noch irgendwas geben wird in meinem Leben, was mich so sehr berührt. Also es gibt immer noch neue Scheiben, die rauskommen, wo ich sage, Alter, feiere ich total, voll geil, keine Ahnung. Die Atonement von Killswitch ist auch schon wieder nicht die aktuelle, aber die hat mich so umgehauen zum Beispiel. Aber das ist halt super selten geworden. Vielleicht geht's dir auch so, weiß ich nicht. Ne?
Ach, kaum.
Nee? Findest du noch viel Spaß an aktuellen Sachen? Oder man kann immer was abgewinnen, so, ne?
Ja, was abgewinnen kann man immer. Das ist, glaube ich, normal. Ja. Aber wenn man, wie jetzt in meinem Falle, so Mitte 40 ist, dann hast du ja gefühlt alles gehört,
würde ich mal behaupten. Ja, das ist das Ding, so, ne? Form.
Ja. Genau. Und ich würde mal behaupten, du hast ja nicht mehr diesen jugendlichen Entdeckergeist, weil du hast ja schon so viel gehört, weil immer wenn du irgendwas hörst, wo jemand anders dir erzählt, hör dir das mal an, sowas habe ich noch nie gehört, wirst du in sehr vielen Fällen sagen können, ja, das klingt jetzt aber so ein bisschen wie, keine Ahnung, ne? Also Nevermore vielleicht oder bei irgendwas anderem wird man sagen, ah, das klingt wie Iced Earth, das klingt wie Maiden, das klingt wie Priest, ja, genau, oder so, ne? Oder wie Children of Bodom. Man wird immer irgendwie unweigerlich eine Verbindung schaffen.
Man hat immer seine Referenzen so, ne? Das ist so, ja.
Genau. Früher war das ja viel, viel lustiger, wenn du Sachen für dich wirklich entdeckt hast, ne? Wenn du, keine Ahnung, Stratovarius zum ersten Mal gehört hast zum Beispiel, hast du ja auch gedacht, mein Gott, ist das grandios. Und irgendwann hast du gemerkt, okay, eigentlich ist das nur bei irgendwie Malmsteen geklaut und auch bei Queenstrike ein bisschen vielleicht, ne?
Ja.
Weil die waren ja vorher da.
Ja, ja, klar.
Aber trotz allem, für einen selbst ist es immer was Besonderes, auch wenn man hinterher merkt, okay, sowas Besonderes ist es gar nicht, weil das hat vorher auch schon mal jemand gemacht.
Genau.
Aber trotzdem.
Und ich versuche halt, ich weiß genau, was du meinst, und ich versuche nicht in diese Falle zu tappen, so dieser Opa zu werden, der halt immer sagt, das ist aber genauso wie so und so. Weil ich denke immer, jede Generation an Bands und deren Hörerschaft haben halt ihre Berechtigung. Und wenn das ihr Zugang dazu ist und sie halt dazu ermutigt, irgendwie dann auch so zu hören, was ihre Bands eigentlich gerne hören und dadurch vielleicht dann die älteren Bands zu entdecken und sowas, finde ich das eine geile Sache so, ne? Wenn es die Leute ranbringt, wenn es die Kids an die Musik ranbringt sozusagen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Was ich so immer so interessant finde, ist zum Beispiel bei Lost Sanctuary, bei unserer Band, wenn die Leute nach dem Gig an den Merch-Stand kommen und mit uns reden, ist, was für verschiedene Perspektiven die Leute haben, die unsere Musik gerade gehört haben und mit was die unsere Musik verbinden. Also das ist halt, da hat wirklich jeder seine Herangehensweise, merkt man immer wieder. Ne? Für manche Leute ist es, hat es irgendwas mit Blind Guardian zu tun. Für manche Leute hat es irgendwas mit irgendwelchen obskuren amerikanischen Bands zu tun. Manchmal werden da Bands auf den Tisch gekloppt, die ich noch nie gehört habe. Aber ich finde das geil, weißt du? Ich finde das so schön, dass jeder irgendwie durch seine Linse diese Musik hört und sieht und der was abgewinnen kann und die irgendwie feiern kann. So, ne? Und ich hoffe halt, dass wir irgendwie, ja, dass wir durch dieses ganze Brimborium hindurch einfach unsere Individualität behalten oder behalten können und nicht dieser Homogenisierung der Musik, sag ich mal, zum Opfer fallen, die es jetzt so viel gibt. Was natürlich das Ganze auch viel schwieriger macht, glaube ich. Ne? Wenn die Leute alle sagen, ne, so und so klingt wie so und so, ja, das ist, macht auch Sinn, weil der Algorithmus gibt dir ja nur was du schon magst. Weißt du, was ich meine? So, also, ja, da muss man ja aktiv suchen und wie du schon sagst, irgendwie CDs, LPs, sonst was, Hardware kaufen, wenn man irgendwie was abseits von dem finden möchte. So, ne? Naja.
Also ich wüsste jetzt spontan eine Sache, die mich zwar nicht so vollkommen geflasht hat nach dem Motto, sowas habe ich noch nie gehört, aber was mich sehr positiv, ja, überrascht ist jetzt auch das falsche Wort, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich nicht so genau wusste, was mich erwarten würde. Mhm. Und das ist das aktuellste Album der Band Textures. Kennst du die? Die kommen aus den Niederlanden.
Ich kenne diese Band, also flüchtig von früher, also von vor 10 Jahren oder sowas. Habe ich lange nicht gehört. Muss ich mal reinhören. Danke für die Empfehlung.
Letzten Monat oder je nachdem, wann das hier rauskommt. Ja, letzten Monat, also im Januar ist das erschienen.
Wo würdest du die so unterordnen? Hat das immer noch so was mit Gent, aber irgendwie Shoegaze auch zu tun, so wie früher? Oder hat sich das irgendwie weiterentwickelt? So?
Nö, Gent wäre schon eine der ersten Sachen, die mir eingefallen ist. Ne? Oder halt so moderner Progressive Metal. So, ne?
Interessant.
Ist Gent letzten Endes ja auch eigentlich, cool. Ne? Würde ich mal behaupten.
Ja, interessant. Ne? Also Gent war, als ich in England gewohnt habe vor 10, 15 Jahren, war Gent so gehypt und alle haben nur Monuments und Periphery und Tesseract und diese ganzen Bands rauf und runter gehört, dass es mir dann schon wieder irgendwann über war. Also ich habe das auch anfangs gefeiert und irgendwann war es mir dann zu trendy, weißt du? Und dann habe ich, glaube ich, jetzt wahrscheinlich relativ bewusst viele Jahre das Ganze nicht gehört. Aber eigentlich ist da viel geiles Zeug bei und ich müsste dem auf jeden Fall mal wieder eine Chance geben.
Würdest du sagen, das ist so Musikermusik oder ist das einfach, weil Gent definiert sich doch eigentlich über diese spezielle Spielweise eines Riffs.
Es ist interessant, ne? Weil ich denke das ja über Prog, Metal oder modernen Prog irgendwie im Allgemeinen. Ich frage mich, wann das salonfähig geworden ist und wann das, weißt du, wann Mädchen anfingen, das cool zu finden und sowas. Also wann ist das irgendwie so, dass irgendwie das Virtuose daran wieder irgendwie mehr an Stellenwert gewonnen hat? Jetzt so im so Kontra zu dieser Grunge-New-Metal-Ära, wo es ja eher so eine punkige Ästhetik hatte und es mehr darum ging, um den Vibe und alles musste authentisch sein und wenn du irgendwie deine Gitarre gestimmt hast, warst du schon einer der Uncoolen. So. Weiß ich nicht, ist interessant. Ne? Also ich finde, glaube ich, Gent hat auf jeden Fall, wie soll ich das sagen? Es hat auf jeden Fall versucht, beide Elemente, glaube ich, so ein bisschen zu vereinen. Ne? Vor allen Dingen Bands wie Periphery oder sowas, die wirklich sehr poppige Refrains auch hatten. Und ich glaube, eher andersrum, so dieser moderne Metalcore, der ja wirklich sehr kommerziell ist, hat aber auch viel vom Gent geborgt. Also so die Sounds einerseits, die Gitarrensounds, diese ganzen tiefgestimmten, sehr perkussiven Sachen, und aber auch natürlich auch so die Spiel- und Schreibweise, was diese Breakdowns angeht. Was ja auch, müsst ihr mir eigentlich zusagen, ne? So dieses ganze super heavy, aber dann super melodiös im Refrain und sowas. Aber es ist für mich oft, also so diese Bands, Architects und sowas, das ist nicht so meins, muss ich gestehen. Also so dieses, es ist mit einerseits dann zu Boyband im Refrain, wenn du weißt, was ich meine. Und andererseits diese Breakdowns und sowas sind mir auch zu stumpf. Also es ist mir zu sehr malen nach Zahlen irgendwie. Ich mag halt irgendwie Bands, die noch mehr dann halt Genre mischen oder sowas. Also für mich ist progressiv immer interessant, wenn es nicht darum geht, ständig nur Heavy Metal in irgendwelchen komischen Zählzeiten zu spielen, sondern ich finde Prog halt interessant, wenn alles erlaubt ist. Weißt du, wenn man da Reggae reinbauen darf, wenn man da alles Mögliche reinbauen darf. Deswegen mag ich, glaube ich, auch so eher so die frühen Dream Theater Sachen als die späteren, weil es halt nur heavy war. Weil ich so Images and Words einfach feier, weil einfach, ja, es ist ganz viel Musik drin, wenn das Sinn macht. Weißt du?
Du rennst offene Türen bei mir ein. Ja, ich habe mal jemanden als Dream Theater Ultra bezeichnet und da habe ich zu gesagt, das stimmt nicht. Ich mag von Dream Theater eine sehr bestimmte Phase sehr intensiv, aber ich würde jetzt nicht blind alles abfeiern, nur weil, keine Ahnung, John Petrucci ein tolles Gitarrensolo spielt.
Verstehe ich total. Obwohl zum Beispiel Train, ne, hättest du mich vor 15 Jahren diese Frage mit den Top 5 Alben gefragt, wäre auf der 5 wahrscheinlich Train of Thought gewesen von Dream Theater, weil ich das natürlich auch unmäßig gefeiert habe damals. Aber weil es einfach sowas in der Richtung, vielleicht gab es das schon oder auch im Underground oder wenn du irgendwie Death gehört hast oder sowas, aber es war für uns Musiker wahrscheinlich auch zu der Zeit einfach so krass. Natürlich haben dann unsere ganze Generation an Bands haben versucht, das irgendwie zu emulieren oder sowas. Außer bleiben wir so ein bisschen ab dieser Prog-Schiene und dieses Titels auch. Ich ordne Nevermore da auch nicht ein. Ich finde, die gehören da auch nicht hin in diese Prog-Schiene irgendwie. Ich weiß nicht, wo Prog anfängt oder aufhört, aber ich zähle mich nicht dazu. Ich bin nicht so einer, der so viel übt, weißt du? Ich bin nicht so ein richtiger. Es gibt ja Leute, die einfach richtige Nerds auf ihrem Instrument sind. Ich meine das mit Liebe. Ich meine, das ist nicht abwertend oder sowas. Aber ich bin einfach zu faul dazu. Ich schreibe halt einfach gerne Songs und spiele gern Konzerte. Weißt du? So.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Hm. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen.
Ist doch fast Punkt.
Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Zumindest klang es die meiste Zeit so.
Du, absolut. Absolut. Du hast mich sehr zum Nachdenken animiert und auch zum Erinnern, was immer mal sehr schön ist, was ich selten mache, muss ich sagen. Ich gucke ja immer irgendwie nur nach vorne und bin irgendwie am Machen und sowas. Und es ist auf jeden Fall sehr schön, mal so ein bisschen Sachen Revue passieren zu lassen, weil man vergisst ja, was man schon alles so hinter sich hat. Manchmal denkt man ja, was habe ich eigentlich gemacht mit meinem Leben? Und wenn du so ein Gespräch hast, dann merkst du, ja, so hast doch schon ein paar Rodeos hinter dir. So, ne?
Naja. Vollkommen, ich weiß, was du meinst, ja.
Schön. Danke für die schöne Zeit. Ne? War echt super.
Sehr gerne. Damit sind wir wirklich am Ende angekommen und das cool. Letzte Wort gehört dir. Das heißt, du darfst die Hörer jetzt dann gerne in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie sich diesem Podcast zu Gemüte führen, sie jedenfalls verabschieden mit weisen Worten oder auch einfach mit einer Werbeeinlage, ist dir völlig freigestellt. Ich kann nur sagen, es hat mir erneut sehr viel Vergnügen bereitet, super, mich mit dir unterhalten zu dürfen.
Danke, das ist super lieb von dir. Ich möchte auf Podcast zurück. Ich habe gerade so eine Business-Idee für dich, Markus. Wir machen so einen richtig truen Podcast, der aber nicht digital ist, sondern wir machen den wirklich nur per Post. Und der geht nur auf Kassette raus und es gibt von jedem nur 100 Stück. Und das ist dann ein exklusives Produkt. Kannst du dir aussuchen. 49,99 pro Kassette. So, Punkt. Nein, ich Spaß beiseite. Also, falls ihr es, liebe Hörerin alle, die dazwischen fungieren, wenn ihr es so weit geschafft habt, dann freue ich mich tierisch, dass ihr das ganze Geschwafel euch angetan habt. Und ich gehe sicherlich davon aus, wenn ihr es so weit geschafft habt, dass ihr irgendwie schon mal mit meiner Musik in Verbindung gekommen seid und danke euch sehr, sehr herzlich für die Unterstützung über die Jahre. Ne? Aber falls jetzt jemand noch mit dabei ist, der das einfach so interessant fand und meine Musik noch nicht kennt, dann würde ich euch ermutigen, doch mal reinzuhören. Ich hoffe, es ist was für euch bei. Ich hoffe, wir können euch irgendwie den Alltag versüßen und euch emotional irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen, vielleicht mit dem, was wir machen. Und hoffe, wir sehen uns mal beim Konzert irgendwann in der näheren oder ferneren Zukunft. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Ne? Passt auf euch auf und man sieht sich. Ich wünsche euch was. Ciao.
Vielen Dank, Dan. Ciao. Entschuldigung.
Alles gut. Schneiden wir raus.
Nee, ich glaube, ich muss mal einen Schluck trinken.
Mach mal, ja. Ich trinke auch schon die zwischendurch immer. Ich muss eigentlich auch husten, aber bisher ging's.
Ich weiß gar nicht, warum ich trinken muss. Du redest ja eigentlich, aber erstaunlich. Ne?
Nutz doch mal die Zeit dazwischen. Nein, du hörst ja so schön zu. Das ist auch viel wert.
So, dann können wir die Aufnahme beenden.
Beenden. Zack. Oh.